mit Thies.
Mit Schauspieler Heino Ferch, der in einer Rolle zu sehen ist im Fernsehen, die ihm besonders viel Spaß bringt, nämlich als ermittelnder Dandy von Almen, eine Figur erfunden von Martin Sutter. Ich habe mit Heino Ferch außerdem gesprochen über seine Vergangenheit als Turner, wann er seinen letzten Flickflack gemacht hat, vor welchem Drehtag er schlecht geschlafen hat und über seinen Abend mit Al Pacino. Hallo nach Hamburg.
Ja, guten Tag, hallo.
So, was macht Hamburg meine Perle?
Die Hamburg, die Perle, ist heute von Sonnenschein und aber Wolken geprägt und ansonsten relativ warm.
Ich weiß ja gar nicht, was Sie für ein Fußballfan sind, aber ich dachte, ich könnte Sie vielleicht, wenn es dann doch irgendwie in Richtung Bremen geht, ein bisschen provozieren.
Nein, ich bin ja Wahlbayer seit 17 Jahren. Ich bin ja in Oberbayern gelandet. Und ich freue mich für die Bremer, dass die so einen guten Lauf haben die letzten Jahre. Das war ja mal eine kräftige Delle zwischendurch.
Ja.
Aber jetzt freue ich mich sehr, dass die so gut dabei sind. Aber
ich dachte, so die Leidenschaft wird ja sozusagen auch in der Jugend gesät. Ne? Und insofern wäre der Bremen bei Ihnen eigentlich.
Absolut, ich war in Bremen viel. Ich habe dreimal die Woche in Bremen trainiert und das war in der Nähe von den
als Jungs, Turner damals?
Als Turner, ne? Kunstturner damals, genau war. Und König Otto I. hat damals die SV Werder angeführt. Und das war eine Bombenzeit und der ist ein Bombentyp.
Also, Heino Ferch im Fernsehen zu sehen in dem dritten Almen-Film jetzt. Johann Friedrich von Almen, dieser etwas ungewöhnliche, selbsternannte Detektiv, ein Gentleman-Gauner, ein Hochstapler, ein Dandy, ein Mann aus gutem Hause, gebildet, natürlich eine Rolle mit wahnsinnig vielen Facetten, oder?
Ja,
wir sind auch am Anfang, als man Ihnen das angeboten hat und Sie haben das zum ersten Mal also alles inhaliert, was diese Person alles ist. Was haben Sie gedacht?
Naja, ich hatte die Romane, die es gab, bevor wir den ersten Film gedreht haben, gab es ja die ersten, also die 4 Romane, jetzt gibt es mittlerweile 5.
Ja, von Martin Sutter.
Genau, gab es ja schon, die hatte ich gelesen und ich war selber mit auf der, wie soll ich sagen, auf der Spur, dass man guckt, wie kriegt man diese Rolle, wie macht man da und so. Das hat 2 Umwege genommen, die zu erzählen, den Rahmen dieser Sendung sprengen würde.
Schade, jetzt klingt's interessant.
Ja, ist es auch sehr. Und dann ist es aber mir auch vor die Füße gefallen. Und dann, als ich den Produzenten, mit dem ich schon lange befreundet bin, zufällig auf das Thema stieß, so sagte, ich hab 2 Bücher haben wir schon. Und ja, sag ich, mach ich. Sagte ich, gut, gucken, wir rufen den Sutter an, der hat ein Mitspracherecht. Und 3 Tage später habe ich die Drehbücher in der damaligen Fassung auf dem Tisch gehabt. Und dann gab es noch 2 weitere Fassungen. Und dann haben wir vor 2,5 Jahren die ersten beiden Romane zusammengedreht und jetzt im letzten Herbst einen dritten Film gemacht. Und das macht großen Spaß, es ist eine große Freude, es ist ein großer Genuss auch, diesen Menschen zu spielen. Und wie Sie eben gesagt haben, es gibt viele Zwischentöne, es gibt auch Sachen, die einfach polarisieren. Es gibt einen Menschen, Sutter hat einen Mann geschrieben, der eigentlich völlig konträr dem üblichen Leben unter dem Lebenstempo, dem Lebensrhythmus lebt, den wir so, der uns prägt, den wir mitlaufen oder weniger, der uns belastet, der uns dominiert. Der hat einen Mann geschrieben, der eine Anything-Goes-Attitude hat und der letztlich, wie er so schön sagt, ständig überinvestiert ist, aber das heißt eigentlich nur, er ist pleite.
Und also hat sein ganzes Erbe, das er mal hatte, das hat er aber alles auf den Kopf gehauen.
Das ist eigentlich alles weg. Genau, und im ersten Buch gab es noch ein Haus, da ist Ende des ersten Buches umgezogen worden ins Gartenpavillon. Almen und sein Best Buddy, Koch, Butler, Philosoph, Freund, Beschützer Carlos, gespielt von dem großartigen Samuel Finzi. Und jetzt sind wir im dritten Film, sind wir da auch wieder ausgezogen und sind in eine Altbauwohnung gezogen, um das Ganze, um die Fixkosten zu minimieren. Also die Herren leben auf großem Fuß und Almen ist ein jemand, der in der Zeit lebt, der heute sagt, der lebt heute und nicht morgen und nicht gestern. Der ist etwas, was Sutter hat uns da einen Spiegel hält er uns vor, glaube ich, auch mit dieser Figur, der ein bisschen bigger than life ist und seine exquisite Garderobe damit begründet, dass er anderen Menschen nicht zumuten möchte, mit unangemessener Garderobe ihnen gegenüberzutreten und so weiter und so fort. Das ist dieser Mensch, der wirklich großen Spaß macht zu verkörpern.
Sie haben das ja bestimmt auch mitbekommen, dass Martin Sutter erst gesagt hat, irgendwie, also so wie den Ferch hatte ich mir den jetzt erstmal gar nicht vorgestellt, aber ich fürchte am Ende ist er vielleicht doch besser so. Das haben Sie schon gehört, ne? Oder hat er es Ihnen selber gesagt?
Er hat zuerst gesagt, das sind die elegantesten Verfilmungen seiner Werke überhaupt, das, was wir geschaffen haben. Und er hat mir ein großes Kompliment gemacht, dass er, wenn er an Almen denkt, hat er mich vor Augen und Ferch ist der perfekte Almen. Nun sehe ich als Johann Friedrich von Almen auch anders aus, als ich privat aussehe.
Das man wird sie auch gar nicht erkennen, ehrlich gesagt, mit diesem Haarteil.
Mit der Poppermatte. Ja, das ist aber ja, das ist ja die größte Lust. Also für mich als Schauspieler, dass ich auch sagen kann, ich mache etwas, wo man auf den zweiten Blick sieht, ach, das ist der Ferch. Und das ist mein größtes Vergnügen. Und das ist in dem Fall, hat das sehr gut funktioniert oder funktioniert es nach wie vor klasse. Und wir schaffen eine Welt, eine eigene mit der Figur. Und das ist immer eine Reise, eine wunderschöne Reise.
Die Gefahr war natürlich nur, dass Ihre Frau jetzt sagt irgendwie, Mensch, Heino, also du siehst mit diesem Haarteil, siehst du also noch besser aus als vorher. Trag das doch bitte immer.
Ja, ja, das, da ist sie klug genug, dass sie sich den Spruch verkneift. Aber das, steht hier, habe ich schon öfter gehört. Also nicht unbedingt von ihr, sie weiß, das ist, das ist eine Zeitabschnittsreise. Und auch die große Lust an der Geschichte, nein. Aber das verkneift sie sich weh, wenn das mal kommt. Ja.
Wie angenehm ist es eigentlich, dieses Haarteil?
Das geht wunderbar. Okay, ja, das ist ja maßgeschneidert, das ist ja auf mich zugeschnitten und gemacht. Das ist federleicht und das ist innerhalb von einer halben Stunde, ist das in der frühmorgendlichen Maskenzeit, ist das geklebt und das spürt man gar nicht. Das ist wie echt Haar, damit kann ich auch machen, was ich will. Okay. Das darf nicht ablenken. Es muss so selbstverständlich und authentisch sein, dass keiner auf die Idee kommt, huch, was haben sie denn da gemacht?
Welche Verkleidung fällt Ihnen sofort ein, die aber auch wirklich mal auch unangenehm war? Sie musste halt sein für die Rolle und für den Film, aber so richtig gemütlich war es nicht.
Na, ich habe das ist schon 18 Jahre her, Vercin Jetorix gespielt, einen, den Anführer der Gallier, der gegen Julius Caesar geritten ist und mit großem Schwert. Und da hatte ich so eine rothaarige Rasterlockenperücke und so ein Asterix-Bart und hatte ich Tätowierungen überall und Dreck und dann so Wollhosen. Das ist halt irgendwie, das war die Verfilmung von Julius Caesar mit Uli Edel als Regisseur, eine internationale Koproduktion, die wir in Malta und irgendwo in Südeuropa und hast du nicht gesehen, gedreht haben. Das war anstrengend. Das hat, das ist viel Haar gewesen und so ein Meter hing das runter und so ein Blechmanschetten, die dann halt ein, so ein Krieger gewesen. Da war Jucken und Kratzen war da auf der Tagesordnung. Ja.
Wurden Sie denn wenigstens entschädigt dafür, dass Sie etwas mitbekommen haben damals? Sag ich mal, von der Landschaft, von den Städten, von den Menschen, also Malta zum Beispiel oder null?
Doch, man hat dann schon mal einen halben Tag vielleicht frei oder ist kann dann umeinander laufen, den Caravaggio in der Kirche oben in Malta, die berühmte Malerei, die da oben reingemalt ist, die habe ich natürlich als allererstes angeguckt. Das gibt es auch, ist aber in Europa ist man ja relativ schnell auch immer wieder zu Hause. Und so Wochenenden verbringt man mit Familie dann doch nicht da, wo man eh zum Drehen ist, sondern ist schnell wieder bei den Liebsten. Das ist halt dann auch, die sollen ja auch auf ihre Kosten kommen und das will man ja auch.
Damals die Caravaggio-Malerei anschauen, das war schon insgeheim von Universum eine kleine Vorbereitung für den Almen, den Kunstexperten.
Da hat schon jemand oben einen kleinen Wink gegeben, geh doch mal da hoch, sowas trifft dich. Ja, das ist schön, Almen beschäftigt sich mit Kunst, ist sehr gebildet und mag die schönen Dinge des Lebens und ist auch einsam manchmal, glaube ich.
Man sagt natürlich jetzt immer so, diese Rolle, die war jetzt ganz anders, als Sie selber sind. Was haben Sie sich von der abgeschaut? Aber ich glaube, könnte mir vorstellen, bei dieser Rolle ist die Frage vielleicht gar nicht so blöd. Da gibt es vielleicht wirklich was man so ein bisschen so vielleicht auch unbewusst übernommen hat, oder?
Ich beschäftige mich auch mit Kunst ganz viel. Ich mag Malerei, ich bin ein glühender Fan der Expressionisten, ich mag Fotografie, ich bin viel in Ausstellungen, in Galerien und Stöber und Schnupper und mag ein bisschen Trüffelschwein sein. Das habe ich ihm ähnlich. Ich mag auch sehr gerne ein gutes Glas Wein zu der richtigen Muschel, zu dem richtigen Fisch und guck da sehr genau, was in der Karte ist, was es gibt und so und bin da nicht einfach, gib mal den Hauswein und mach mal noch eine volle und so, sondern es ist, das mag ich schon auch sehr gerne, so ein bisschen ein Präzision. Von allem habe ich dann irgendwann auch mitgenommen, dass maßgeschneiderte Hemden ganz angenehm sind und dass der schnöde Knopf an der Manschette eigentlich gar nicht geht und dass man irgendwie auch sich ganz coole Manschettenknöpfe machen kann. Das ist etwas ein bisschen so, ich meine, so ein maßgeschneidertes Hemd ist gar nicht so viel teurer als eins von der Stange, muss man ganz ehrlich sagen. Das schärft schon ein bisschen so den Lebensstil. Und jetzt sagen Sie mir einen Mann, der es nicht angenehm findet, attraktive, kluge Frauen um sich zu haben.
Wo lassen Sie denn die Hemden maßschneiden? In der Savile Row? In London?
Nein.
München.
Es gibt auch, in Berlin. Ich durfte von Almen, was die Hemden angeht, schon einiges mal mitnehmen, weil dann heißt es, beim nächsten Mal gibt's wieder neue. Das ist schon auch von Deutschen oder wir haben viel, Almen wird gedreht, überwiegend in Prag, in Tschechien. Wir sind das, was Zürich eigentlich ist. Mhm. Diese ganzen Art Deco-Räume und Fassaden und das Know-how, das ist alles in der Tschechischen Republik. Das ist meistens in Prag. In dritten Almen jetzt, den wir jetzt sehen, der hat ein großes Grand Hotel. Das ist in Karlsbad, wo wir original gedreht haben. Aber Zürich an sich ist einfach, es war eigentlich nur ein Drehtag, der letzte, Eiseskälte. Es gibt mehrere Szenen auf dem Zürichsee in einem Speedboat, in einem Mahagoni-Speedboat. Das ist ein Drehtag in Zürich gewesen und ein paar Szenen mit Samuel Finzi. Das war ein vollgepackter Tag. Die Schweiz ist nicht so ganz günstig auch zum Drehen. Von daher kommt einem, was Motive und auch die Manpower geht, die Tschechische Republik sehr viel näher.
Das war wirklich ein Gedanken, den ich auch hatte. Wenn die in der Schweiz drehen, ist das nicht alles wahnsinnig teuer? Denn man kann da ja nicht Urlaub machen, man kann ja nicht mal einen Kaffee trinken oder Spaghetti essen. Du kriegst ja nichts für dein Geld.
Als ich zum ersten Drehtag angereist bin, ich bin von Oberbayern, wo ich lebe, mit dem Auto rübergefahren. Hinter der Grenze bin ich ran und wollte eine Käsesemmel haben. Da habe ich irgendwie 9,50 Franken gezahlt. Ich dachte, sag mal, habt ihr sie noch alle? Deshalb ist das, was nur dringend notwendig ist, weil man die Landschaft oder weil man einfach Zürich von außen vom See braucht und das ist dann gemacht. Alles andere, das ist die Aufgabe des Films, ist die Illusion ist, dass es so aussieht, als ob es alles da ist.
Und zu Miesmuscheln passt welcher Wein?
Ich würde zu Miesmuscheln einen Sancerre nehmen. Und,
sehr gut.
Mittags auf jeden Fall.
Dieses Duo Almen und Carlos, sein Butler, lebt ja auch so ein bisschen von der Chemie natürlich zwischen Ihnen und Samuel Finzi.
Ja.
Wann haben Sie den das allererste Mal getroffen? Haben Sie sich noch gleich erinnert an die allererste Begegnung?
Oh ja, wir haben, war es 2 Jahre vor Almen? Es war, glaube ich.
Oh, erst.
Mhm. Ja, wir sind uns spät begegnet. Mhm. Ich kannte ihn natürlich von Filmen und auch vom Theater, wo er sehr, sehr, sehr aktiv ist, ja nach wie vor in Berlin und Salzburger Festspiele. Letztes Jahr war er auch und spielt leidenschaftlich gerne. Wir haben einen Schwarz-Weiß-Film zusammen gemacht. Ich habe Fritz Lang gespielt. Mhm. Eine Schwarz-Weiß-Produktion, ein Kinofilm über das Entstehen von M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Es gibt die These, die der Autor und Regisseur aufgemacht hat, dass Fritz Lang, und es ist eine ungelöste Geschichte, dass es gab einen Toten im Apartment, im Berliner Apartment von Fritz Lang, wo nur er zugegen war und seine Ex-Frau und seine jetzige Geliebte. Und ein Mensch war tot. Und die Ermittlungen wurden eingestellt von einem berühmten Profiler, wie ein Profiler damals in Berlin der 30er Jahre. Und daraufhin, es ist nie aufgedeckt worden, aber daraufhin hat Lang diesen Film M, eine Stadt sucht einen Mörder, mit Peter Lorre, berühmte Geschichte, gemacht. Und die Entstehung, dass er selber quasi einen positiven Mörder zeigen wollte, um sich selber ein Stück mit seiner Geschichte zu, wie soll ich sagen, reinkarnieren ist das falsche Wort, zu beschäftigen, zu um sich selber sein Gewissen, das hat ihn nicht losgelassen. Das ist so eine These gewesen, die diesem Schwarz-Weiß-Film über Fritz Lang zugrunde lag. Und da gab es diesen berühmten Mörder von Düsseldorf, den Düsseldorfer Kindermörder und Frauenmörder, und den hat Samuel Finzi gespielt. Und da haben wir uns, wir sind in Aachen in einer ehemaligen psychiatrischen Anstalt haben wir gedreht, deren Gebäude noch unverändert wie vor 100 Jahren aussahen. Und da hat Samuel und ich zum ersten Mal, haben wir lange Szenen, haben wir die erste Drehwoche nur die ganzen Gefängnisszenen gemacht, wo er eingesessen ist. Und da haben wir uns von Anfang an blendend verstanden und hatten großen Spaß. Und ein wichtiges Element, dass diese Geschichten miteinander so einen schönen Drive haben.
Der Finzi kann aber auch alles spielen, oder? Sie kann einen sympathischen Typen spielen, so einen Schwiegersohn-Typ, aber auch eben so einen fiesen Mörder.
Ich finde,
in dessen Gesicht geht alles. Wunderbar. Ja, dass er sich Mühe geben muss.
Er ist einfach ein sehr guter Schauspieler, kommt dazu. Ne?
Das kann er auch machen. Vom Almendring haben sie zumindest ein Hemd mitnehmen dürfen, immerhin.
Mehr darf ich nicht, Dieter. Das wird alles eingelagert.
Wird noch gebraucht. Perfekt.
Teil 4 und 5 hoffentlich dann. Genau, das ist schon ein bisschen in Arbeit, weil wir alle hoffen, dass das geneigte Publikum mehr mag. Und es gibt einen neuen Roman von Martin Suter, der ist letzten Herbst rausgekommen. Mhm. Almen und die Erotik, ich darf verraten, man entwickelt bereits ein Drehbuch und hofft, dass wir jetzt Publikum haben und dass wir dann nächstes Jahr wieder drehen können.
Ja. Mhm. Ja gut, also das Bild mit den Dahlien, das hätten sie mitnehmen können. Das wird ja beim nächsten Mal nicht mehr gebraucht, ne? Also das hätten sie schon mitnehmen können.
Hätten wir auch das Original geben können, ja.
Oder
das
so.
Mit Kleinigkeit von 5 Millionen Dollar muss man doch mal auf den Tisch schauen können. Ja. Ja.
Welche Erinnerungsstücke oder Souvenirs haben Sie denn von anderen Produktionen zu Hause, in der Schublade, im Wohnzimmer? Steht da irgendwas?
Oh, da fragen Sie mich was. Von anderen Produktionen, ja, da gibt es bestimmt was.
Ja, oft bei so Produktionen, auf die man auch so richtig stolz ist oder so, da nimmt man ja doch ganz gerne dann irgendwie so eine Kleinigkeit mit als Andenken. Na, wenn Sie was hätten, würde Ihnen das bestimmt sofort einfallen.
Wenn ich was hätte, würde mir das sofort einfallen, ja. Wir machen einfach weiter und wenn mir was einfällt, dann grätsche ich da sofort rein.
Sie haben aber auch schon mal richtig schlecht geschlafen, ja. Wegen einer Szene, also weil da etwas auf Sie kam.
Ja, ich habe in Frankreich gedreht, einen Film mit Daniel Auteuil und den musste ich, ich hatte einen etwas rüden Charakter, den damals im Dritten Reich hieß er der Schlechter von Lyon, Klaus Barbie, der diesem Widerstandskämpfer, der hat ihn verprügelt mit einer Reitgerte und da war ich die Nacht nicht gut. Da habe ich gedacht, oh, hoffentlich passiert da nichts, hoffentlich ist das. Das machen wir mit Stuntman, das ist klar. Und wenn er denn selber dran ist, dann kriegt er Protektoren unter die Jacke und dann hat er da eine dicke Gummimatte drunter und dann kann ich auch mal durchziehen, damit das gut aussieht. Aber und so und es ist denn Gott sei Dank fast nichts passiert, aber einmal hat es wehgetan. Aber das sind Sachen, die man natürlich nicht gerne macht, aber die gehören zur Figur, die gehören zur Geschichte und die müssen dann natürlich genauso authentisch auch gemacht werden. Aber da dachte ich, muss das sein.
Ich will noch einmal ganz kurz zurückgehen bei Ihnen ganz an den Anfang. Sie haben ja eben auch erwähnt, als Jugendlicher waren Sie Kunstturner dort. Mhm. Sie waren ja danach an der Schauspielschule auch. Mhm. Hat das Turnen geholfen? Denn ich muss gerade denken an Ronald Zehrfeld, mit dem ich neulich gesprochen habe. Und der sprach über seine Schauspielklasse. Und er ist ja so ein mächtiger Hühner, ne? So ein Riese eigentlich. Mhm. Und wie er dann in Leggings quasi zum Tanzunterricht erstmal reinkam und die lagen alle auf dem Boden. Da hatten Sie wahrscheinlich einen großen Vorteil schon als ausgebildeter Kunstturner im Tanzunterricht, Ballett.
Man hat ja als Turner auch Ballettunterricht und ich bin mit 15 Jahren ans Theater gekommen als Artist, weil die haben ein paar Jungs gesucht, die so Flickflacks und Überschläge und Mädels heben können und schon mal einen Tanzkurs gemacht haben. Dann sind wir gleich eingebaut worden. Ich hatte, was das angeht, hatte ich schon ein paar Jahre Vorbildung. Muss man sich bei Ronny Zehrfeld keine Sorgen machen, der Mann ist gut im Geschäft. Und diese Hünenhaftigkeit, das, was er mitbringt als Typ, ist ja auch klasse. Der ist ja ein Kerl, also Ronald, wir haben auch schon zusammen gedreht, der ist klasse, den mag ich so gern, dass der zum Ballettunterricht vielleicht nicht die Idealbesetzung ist, das ist schon okay. Aber die Turnerei hat oder Leistungssport hat natürlich eine Menge, macht mit einem eine Menge. Man arbeitet lange auf etwas hin und fliegt ein paar Mal auf die Schnauze. Es tut weh und man muss halt wieder aufstehen. Und man muss halt, die gute alte Demut ist dann in einem schon drin. Ich habe ja lange, bevor ich auf die Hochschule bin nach Österreich, habe ich ja 6-mal die Woche in der Halle gestanden und habe gemacht. Und da gibt es viele Rückschläge und das ist schon eine gute Schule, auf die man zurückgreifen kann. Und eine Körperlichkeit und eine Disziplin, die es ja gar nicht geht, das weiß jeder, der ernsthaft Sport gemacht hat in seiner Jugend oder auch danach noch. Das ist immer eine gute Schule, das ist ja klar.
Mussten Sie denn als Schauspieler jemals wieder aufstehen? War das bisher schon nötig?
Naja, man braucht Durchhaltevermögen. Es flutscht ja nicht immer alles so. Man hat ja auch Durststrecken, die auszuhalten sind.
Aber man hat gar nicht den Eindruck, dass Sie die jemals hatten.
Ja, bei mir ist es ja nicht so pang gleich gewesen. Das hat ja so Stück für Stück hat sich das ja ergeben. Ich bin erst ans Theater nach der Schauspielschule und habe dann zu drehen begonnen und so hat sich das eine, das hat sich so sehr gleichmäßig aufgebaut und dann kamen Projekte, ein paar Produktionen, die sehr prominent waren, die sehr eingeschlagen haben und von da an habe ich das große Glück gehabt, viele, viele schöne Projekte machen zu dürfen. Aber Sie können sich vorstellen, wenn man aufgenommen ist an der Schauspielschule mit irgendwie 19, 20 Jahren, damals ja noch mit 13 Schuljahren und vielleicht einmal eine Ehrenrunde gedreht, ist man erstmal jubilierend und da ist man ganz oben auf. Aber 3 Jahre später, wenn es ans Vorsprechen geht und wenn man in die freie Wildbahn geschossen wird, da pfeifen schon alle, bis man ist, man kann man was, ist man überhaupt interessant, wollen die einen, will man so ein Typ, bin ich, also da ist nach dieser Zeit, wenn man in die Vorsprechen geht, wenn man das erste Mal so raus aus diesem Hochschulbetrieb auf den Markt geworfen wird, da gibt es schon Unsicherheiten, da gibt es schon eine Menge Momente, wo man sagt, oh ja, das muss man aber durch und also man darf nur an 1000 denken, damit 100 funktioniert, hat mal ein Lehrer gesagt, den ich hatte und der uns versucht hat, Mut zu machen. Ja, das, was sie alle versucht haben, einem das richtige Handwerkszeug mitzugeben, das, was man draus macht, das macht hier dann letztlich jeder selber.
Damals wurden Sie also wirklich als Kunstturner für diese Theaterproduktion sozusagen ausgeliehen vom Verein und sind dann auch direkt gerade geblieben für weitere Produktionen,
ich habe während der Schulzeit
aber da war doch gar keine Zeit, wenn Sie fünfmal die Woche in der Halle abends standen
beim Touren. Ja, ich war jeden Tag nachmittags bei Proben.
Ja.
Letztlich dann irgendwann, also kam erste die eine, dann kam halt eine zweite dazu, dann kam drei und irgendwann bis zum Abitur habe ich 20 Produktionen gemacht an dem Theater und dann waren ganz oft nachmittags Proben, dann bin ich um 5:30 bin ich in die Turnhalle bis um 8 und dann oder von 5 bis um 7:30 und dann waren ganz oft abends Vorstellungen, da ist man dann vielleicht eine halbe Stunde früher weg und ist dann um 8 dann da irgendwie auf der Bühne gewesen. Oder halt später, wenn man erst im zweiten Akt dran war und was weiß ich, irgendwie Czardasch getanzt hat oder im weißen Rössel vom 3-Meter-Sprungturm hinten irgendwie zu viert runter in Ringelanzügen und mit dem Siegesmund dennoch, was weiß ich, irgendwie so ein Tänzchen gemacht hat. Das waren so wilde Zeiten, das war Jugend, das war während der Schulzeit, das waren volle Tage. Meine Eltern waren froh, dass sie wussten, wo ich war, können Sie sich vorstellen.
Und dann noch das Abi schaffen, trotz Ehrenrunde einmal. Aber das kann ja auch nur ein Genie eigentlich.
Nee, das kann man, das ist nicht so schlimm. Meine Kinder gehen in Bayern, zum Teil in Bayerns Schule.
Ja, ist es wirklich so schwer in Bayern, das Abi?
Da läuft eine etwas taffe Kiste, ja. Das geht schon beim Übertritt von der 4. auf die 5. Klasse los. Das ist schon ganz schön.
Und haben die alle Latein, die Kinder?
Nicht alle, nein. Wenn man
will.
Nicht Lateinisch und irgendwie Altgriechisch genommen hat, dann hat man Französisch, Spanisch und Russisch oder manchmal Mandarin oder sowas gibt es ja auch alles mittlerweile. Heutzutage gibt es ja eine Menge verschiedene Spielarten, die man in der Schule haben kann. Damit? Ich hatte kein Latein.
Ja, Gott sei Dank. Leider, muss ich sagen.
Leider?
Ja, wozu?
Also, Sie hatten Latein?
Ja, ich hatte Latein, leider. Ja, aber wozu? Ich finde es furchtbar albern. Und die Bayern sind natürlich extrem groß da drin, ne? Ja, sprach irgendetwas denn gegen die Schauspielerei für die Eltern dann? Die sich ja auch Sorgen machten irgendwie, dass der Junge wirklich auf zwei Beinen steht dann?
Na, während ich in der Schulzeit schon so leidenschaftlich und so begeistert war von der ganzen Sache auf die Bühne und dann Lappen geht hoch und dann so meine eigene Sommertaschengeldreise verdient habe dadurch, die haben halt, Gott sei Dank haben die gesagt, du, solange du Spaß hast an der Sache, mach was du Spaß hast und die haben gemerkt, dass das einfach mit Leidenschaft verbunden war. Und wenn ich heute sehe, dass es wirklich wichtig ist oder dass man von Glück sagen kann, wenn einen die Leidenschaft in der Jugend trifft, weil nach dem Abi wie viele oder nach dem Schulabschluss, wie viele wissen noch gar nicht, wohin sie wollen oder was sie sollen, was es alles gibt. Es gibt ja Millionen Möglichkeiten, wie man sein Leben gestalten kann und da die richtige Entscheidung zu treffen. Da war ich glücklich und das waren meine Eltern auch, dass ich schon während der Schulzeit über Jahre gemerkt habe, oh, das packt mich und da will ich und da, das haben sie unterstützt.
Wann haben Sie denn Ihren letzten Flickflack eigentlich gemacht?
Oh, das ist ein paar Jahre her. Ich habe wunderbare Abende bei Zirkus Krone verbringen dürfen. Ja, es gab das Format Stars in der Manege bis vor ein paar Jahren und ich hatte da dreimal das Vergnügen, einmal Hochseil, einmal die ungarische Post auf zwei Pferden und dann einmal mit französischen Bodenakrobaten eine Nummer 1 zu studieren. Das ist aber schon 5-6 Jahre her.
Ja, aber immerhin. Was ist die Ungarische Post?
Die Ungarische Post, da stehen sie auf 2 Pferden, ein Bein links und ein Bein rechts, und dann haben sie die Zügel in der Hand und galoppieren sie im Kreis oder traben im Kreis in der Manege, und dann wird immer ein Pferd reingeschickt, das galoppiert unter ihren, zwischen den Pferden von hinten unten durch. Sie greifen eine Zügel, so lange, und dann da kommt immer mehr Pferde dazu, und irgendwann steht man hinten auf den 2 Pferden und hat 5, 6, 7 oder 8 Pferde vor sich, und dann ist das wie auf einer Postkutsche. Das ist die Ungarische Post.
Ach. Nun sind Sie ja begeisterter Polospieler und auch ein richtig guter deutscher Meister, glaube ich mal.
Stimmt das? Vor drei Jahren, 2016, war ein sehr erfolgreiches
deutscher
Jahr.
Deutscher Meister.
Deutscher Highgoal-Meister und auch bei den Amateuren und eine gute Liga gespielt. Das war ein ganz tolles Jahr und das nach wie vor dabei. Ja.
Nach einem Abend muss ich Sie noch fragen, Sie haben tatsächlich mal einen Abend mit Al Pacino verbracht, ja, weil Sie am gleichen Tisch saßen bei der Preisverleihung.
Ja.
Auch ein Idol von Ihnen gewesen. Für mich war das ja auch immer ein absolutes Idol. Und irgendwann hat es mich aber genervt, dass der immer nur irgendwelche Polizisten spielt. Ich liebe den ja, in Frankie und Johnny zum Beispiel, was einer meiner Lieblingsfilme ist. Al Pacino, absolut. Michelle Pfeiffer. Ja, ja. Und ich wünschte, der würde mehr spielen, aber der spielt ja immer diese Polizisten. Ja, wie haben Sie den Al erlebt?
Das war ein ganz wunderschöner Abend. Ja, es war, ich glaube, eine goldene Kamera vor Jahren in Berlin noch, als es noch, ich glaube, ich habe Sigourney Weaver, die... Alien-Berühmtheit erlangt hat, mit Alien eine Laudatio gehalten, und hinterher ist man am selben Tisch mit den Menschen, für die man spricht, und Pacino hat an dem Abend ein Lebenswerk-Preis bekommen und war an dem Tisch auch, und meine Frau und seine Freundin, die jünger war als meine Frau, haben quasi fast dasselbe Kleid gehabt. Und sie ist Argentinierin und kam aus Buenos Aires. Und da gab es ganz schnell Menschen über den Sport, über den wir gerade geredet haben, der viele, viele Profis und Spieler und sehr, sehr beheimatet ist in Argentinien. Es gab sofort Themen, und man kennt den und man kennt den und so. Das war ganz lustig. Und dieser wahnsinnig sympathische Typ mit dieser riesen Haartolle kam an den Tisch, und da waren noch ein paar andere Engländer, die auch an dem Abend da waren. Und es war, meine Frau ist ein glühender Fan von dem Paten gewesen, und hat ihm auch gesagt, I love you as an actor, I'm thrilled by The Godfather. Und er war reizend, er war ein ganz sanfter, charmanter, wunderbarer Mensch, der an dem Abend auch sich mit allen unterhalten hat und ganz, ganz easy war. Das war natürlich was ganz Besonderes. Da haben Sie recht, da kann man mal darauf hinweisen, dass solche Abende wirklich selten sind in so einer Konstellation, und das ist ein großes Geschenk gewesen.
Mensch, und dann habe ich mit Al Pacino wirklich auch den schlechtesten Theaterabend meines Lebens in New York mal erlebt, vor 2-3 Jahren war das, wo er quasi den ganzen Text nicht mehr konnte. Der hatte sieben Monitore links und rechts und auf dem Laptop, und irgendjemand kam und wechselte seine Batterien aus vom Headset, weil sie ihm da irgendwie gesagt haben, und er hatte seinen Text nicht mehr drauf. Ich sage ja nur $250, ne? Und dann kriegen sie ein ganz schlechtes Stück, China Doll von David Mamet. Ja. Ganz gruselig und langweilig. Und Pacino hat mal seinen Text auch nicht mehr gewusst. Das war ganz schlimm. Ich habe mitgelitten.
Oh, wirklich?
Ja.
Ah, und dann hat man so einen Helden. Ich habe ja dann auch, was gibt's alles an Filmen, was ich... Sie haben recht, er hat bis auf wenige Rollen hat er immer nur Brüllen gespielt.
Also, ne?
Um mal dieses, man entschuldige mich für diesen, für diesen Ausdruck, aber es stimmt.
Yeah,
most of the time I played cops,
hat er immer gesagt. Hat er gesagt?
Ja, ja, aber ich meine, wenn man sowas wie Heat, das Duell De Niro Pacino von Michael Mann, ein großartiger Film, das sind ja mehr als Polizisten, diese Rollen.
Das natürlich sind Legenden, das
die diese Kollegen, diese tollen Kollegen da spielen und verkörpern. Das ist mehr, da kann man nicht nur sagen, I only played cops in my life.
Das lassen wir ihm auch. Heino Ferch, zu sehen im Fernsehen jetzt in dem neuen Almen-Film, Almen und die Dahlien. Und ein Teil 4, eventuell auch ein Teil 5, kommt dann noch in der Zukunft. Aber erstmal Almen und das Geheimnis der Dahlien. Heino Ferch, Dankeschön, viele Grüße nach Hamburg und bis die Tage wieder.
Ja, bis die Tage. Tschüss.
Talk mit Thies.